Ich hoffe, ihr habt nicht nur eure Ohren mitgebracht, sondern auch eure Fantasie. Wenn ja, würde ich gerne Gebrauch davon machen. Stellt euch vor, ihr habt während meiner Predigt einen Eindruck, ja gar eine Vision. Ihr habt den Eindruck, dass ihr das mit dem Predigen selber auch ganz gut hinkriegen würdet. Mindestens so gut wie der Prediger von. Diesen Eindruck habe ich zum Beispiel manchmal öfter. Vielleicht habt ihr auch die Vision, dass ihr auch mal ganz gerne was zu anderen zu sagen hättet, so von vorne, wo selten jemand direkt widerspricht, also ganz anders als im richtigen Leben, ist ja durchaus eine gängige Vision. Und überhaupt haben nicht wenige Berufungen so angefangen, dass da jemand den Eindruck hatte, na, ich glaube, das kann ich auch, oder sogar, ich glaube, das kann ich besser. Vielleicht ist es ja gut, dass nicht alle unsere Prediger Billy Graham-Niveau haben, damit nicht jedermann in Ehrfurcht erstarrt und denkt, so kriege ich das nie hin. Sondern wenigstens ein paar meinen, ich glaube, da muss ich wohl besser selber ran. Aus der Praxis raus nur eine Anekdote dazwischen. Wir hatten mal so Jugendleitertagung und so weiter, und dann kam einer und hat da so eine Andacht gehalten. Ich glaube, wer war es aus eurer Gegend hier? Und so ein ganz Erfahrener. Und dann hat er gesagt, ich schäme mich mal ein bisschen dafür, weil ich kann diese Andacht jedes Mal verbessern. Und hinterher sitzen die Leute immer da und sagen, so kann ich das nie. Vielleicht hat er deswegen manchmal ein paar kleine Fehler eingebaut, sei es drum. So mit dem Predigen. Manche von euch haben ja durchaus, auch wenn sie nicht so oft hier vorne stehen, ein bisschen Predigtpraxis. Letztlich predigt ja jeder ab und zu. Eltern predigen ihren Kindern, was auch immer das nützen mag. Frauen predigen ihren Ehemännern, selbe Frage hinterher. Und Ehemänner wissen sowieso alles besser. Also stell dir vor, du predigst mal statt deine eigenen 10 Gebote zur Abwechslung die Gottes und machst dabei die Erfahrung, dass das dann doch ein bisschen anspruchsvoller ist, als du dir, von mir verführt, vorgestellt hast. Menschen sind ein schwieriges Publikum. Der sorgfältig ausgearbeitete Witz, ein Blindgänger. Das Predigtbeispiel, kapiert keiner. Beim zweiten Versuch gucken schon einige komisch, zumindest sofern sie am Sonntagmorgen nach dem Samstagspätfilm noch die Augen aufkriegen. Überhaupt, die eine Hälfte deiner Zuhörer hechelt deinen mühsam angelesenen Gedanken hinterher, ohne dich hier einzuholen. Die andere Hälfte tut gehen so, als würde alles, was du auftischst, schon total bekannt sein. Ja, vielleicht kennen sie es auch tatsächlich schon. Ich habe gehört, sowas soll gelegentlich vorkommen, dass man selbst gar nicht so originell ist, wie man sich vorstellt. Nun muss ich zugeben, mit euch hier, da konnte ich mich noch nie beschweren. Hier sind immer alle sehr höflich zu mir und geben sich Mühe zuzuhören und die Augen aufzuhalten. Und hinterher loben sie einen dann auch ganz toll und sind ganz angetan vom Gesagten, zumindest bis im Auto dann noch mal ein bisschen gründlich drüber nachdenken. Vielleicht solltest du darum als Predigtanfänger trotz aller Begeisterung zuerst mal Predigen für Dummies lesen und mit leichterem Publikum üben. Antonius von Padua hat den Fischen gepredigt, so sagt man. Vielleicht hast du ja ein Aquarium zu Hause. Da können deine Zuhörer wenigstens nicht allzu weit wegschwimmen. Franz von Assisi hat einem Wolf gepredigt. Wölfe gibt es jetzt auch wieder bei uns und nach, das wäre eine Möglichkeit. Nicht so dein Ding? Du hast Angst, dass nicht nur deine Predigt, sondern auch der Rest von dir von seiner Kritik zerrissen wird? Kann ich verstehen. Ich würde auch nicht gern als Schaf den Wölfen predigen. Na gut, der gute alte Franz hat auch Vögeln geistliche Vorträge gehalten. Die loben auch etwas häufiger. Bei uns höre ich sie jeden Morgen auf der Terrasse zwitschern. Da sind sie leicht zu finden. Gut, sie kacken im Gegenzug auch auf die Terrasse. Da hat bis jetzt alles Predigen nichts genutzt. Die machen trotzdem weiter und wenn ich sie dann langweile, fliegen sie weg. Vielleicht sind also Vögel und andere Tiere doch noch nicht so ganz das Einsteigermodell. Ein anderer Tipp, probier's doch erstmal mit einer Pflanze. Daran ist nichts Verwerfliches. Von dem bekannten kanadischen Prediger Oswald Chambers wird erzählt, dass er in die Wälder ging, um dort den Bäumen zu predigen. Ähnlich übte auch am Anfang seiner Berufung der junge Billy Graham. Wenn ihm in den Sümpfen die Vögel und die Alligatoren nicht mehr zuhören wollten, dann sprach er zu den Zypressen. die konnten nicht weglaufen. Wie viele sich davon bekehrt haben, ist nicht überliefert, aber wenigstens hat er es versucht. Gut, jetzt schicke ich dich mit deiner Fantasie aber nicht in die Sümpfe, sondern in die Wüste. Stell dir vor, du predigst einem Dorngestrüpp, vielleicht einem Rubus Sanctus, einem heiligen Brombeerbusch, so wie er im Katharinenkloster am Sinai steht. So ein Dornbusch hat eine Predigt bitter nötig. Stachlig, widerborstig, abweisend in seinem Wesen, kein sonderlich gebefreudiger, sich unter Früchten biegender Obstbaum, der Segen jedes Frutagiers, der dann gern ein bisschen Nachtisch in deine Hände fallen lässt. Von so einem Dornbusch kriegst du höchstens ein paar grüne Brombeeren, die du mit ramponierten Fingern abbringen musst. Was noch schlimmer als ein Feigenbaum ohne Frucht. Feigenbäume kratzen wenigstens nicht. Nicht nur in der Landwirtschaft, auch in der Bibel kommen Dorngewächse selten gut weg. Dornen und Disteln gelten als der Fluch des Landes. Im Gleichnis vom Ackerfeld ersticken Dornen die gute Saat, ähnlich wie die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden das geistliche Leben ersticken. Und dass Jesus zum Spott eine Dornenkrone erlitt, hat zur Popularität von Dorngewächsen auch nicht eben beigetragen. Also, dem Dornbusch mal richtig die Leviten lesen, oder? Mit Feuer und Schwefel drohen. Oder wenigstens mit der Mülltonne. Oder mit der Hacke, damit er sich abkehrt von seinem stachligen Wesen. Nun bist du ja nicht so blöd, wie ich aussehe. Und von daher weißt du, mit wenigen Ausnahmen bringen es Droh- und Strafpredigten heutzutage nicht mehr. Und darum denkst du, nein, das mache ich völlig anders. Botanisch, psychologisch geschickter. Ich werde den Dornbusch lehren, dass ein Dornbusch zu sein keinen Sinn hat. Dass es etwas Besseres gibt als stachelige Einsamkeit. Und weil du deine Bibel kennst, liest du dem Dornbusch aus Psalm 1 vor. Darin wird der gottgefällige Rechtschaffene mit einem Baum verglichen, der deutlich mehr hermacht als so ein Brombeergesprüpp. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und du denkst dir, ja, genau so bringe ich ihm das Evangelium nahe, weck in ihm die Sehnsucht, sich zu ändern, dass auch er teilhaftig werden kann an der Gnade. Amen. Halleluja. Kommt dir das in irgendeiner Weise irgendwie ein bisschen bekannt vor? Bist du auf die Art auch schon angepredigt worden? Oder hast andere angepredigt? Ändere dich! Kehr um von deinen bösen Wegen! Mir ist es am Freitag passiert. Freitagnachmittag kommt ein Arbeitskollege auf mich zu und sagt einmal, Hugo, die Unordnung auf deinem Schreibtisch, findest du die eigentlich gut? Wie kommst du da klar? Findest du das wieder? Warum machst du das nicht anders, wenn es dir nicht gefällt? So predigen wir doch manchmal. Ändere dich. Und dann werden einem so ganz, gerade so im geistlichen Bereich, so ganz tolle geistliche Vorbilder vor Augen gestellt, die so sind wie die Bäume an Wasserbächen, Paulus-Zedern, Luther-Eichen, Graham-Zypressen. Das Problem ist bloß, du hast keine Ahnung, wie du dich von einem knorrigen Dornbusch in einen saftstrotzenden Baum des Lebens verwandeln kannst. Denn genau das ist das Dornbusch-Problem. Dass der Dornbusch ist, was er ist, auch wenn er ganz gerne anders wäre. Also nehmen wir mal an, wieder brauche ich eure Fantasie, nehmen wir mal an, der Dornbusch, den du anpredigst, der hätte Ohren, um zu hören und ein Gehirn, das versteht, wovon du sprichst. Wie würde er denn reagieren? Vermutlich so ähnlich wie wir manchmal, wenn ein Prediger von Dingen spricht, die weit jenseits unserer Erfahrungswelt liegen. Zum Beispiel vom siegreichen Glaubensleben inmitten unserer täglichen Niederlagen. Vom Anspruch auf göttliche Heilung angesichts echt harter Leidenswege. Seien wir doch mal ehrlich, Glaube mag Berge versetzen, aber Wurzeln aus dem Wüstenboden zu ziehen, ist trotzdem nicht so einfach. Wer Hartes erlebt hat, ist irgendwann mit diesem Harten verwachsen. Vielleicht wird darum der Busch eher so grantelnd vor sich hin murmeln: Was faselt denn der da? Um mich herum ist nichts als Wüste, von wegen Wasserbäche. Schön wär's. Frucht bringen. Ja, gern, aber wie? Ich bin hier am Verdorren. Wo sieht dieser Quatscher denn immer grüne Blätter? Halluziniert der? Ich musste mir doch Stacheln zulegen, damit mich die vorüberziehenden Ziegen und Schafe nicht völlig abnagen. Die sind mein Schutzwall. Alle meine Abwehrkräfte sind aufs Überleben konzentriert. Das mit dem Baum am Wasser, das klingt schön, aber ja, schön, wenn du einen Traum hast. Aber was soll ich in der kargen Realität damit anfangen? Ich denke, aus unseren Erfahrungen, die wir so gemacht haben, könnten wir ihn ganz gut verstehen, den ungeselligen Gesellen Dornbusch. Denn nicht selten fühlen auch wir uns wie Dornbüsche mit Ohren und Gehirn, auch wenn die Vernunft vielleicht nur eine Minderheitsregierung darstellt in unseren Köpfen. Und wir kennen Wüstensituationen, in denen uns der Glaube versickert und die Hoffnung versiegt. Von wegen Ströme lebendigen Wassers. In der Regel sind wir schon froh, sonntags ein bisschen Feuchtigkeit aus dem Abendmahlskelch lecken zu können, damit uns die Seele nicht völlig verdorrt. Vielleicht ist es auch der Kaffee nach dem Gottesdienst und ein nettes Gespräch, das uns wieder ein bisschen aufrichtet. Will ich gar nicht abtun und unterschätzen. Meine beste Seelsorge habe ich vor 2 Wochen nach dem Gottesdienst gekriegt, als schon alles gelaufen war und sich eine liebe Schwester mal kurz für mich Zeit genommen hat. Vielleicht lutschen wir auch unter der Woche ein bisschen an den Losungen rum. Und wenn es dann ab und zu mal ein bisschen Gnade regnet, saugen wir auf, was irgend geht, so wie ein Alkoholiker das erste Bier des Tages. Denn die Erfahrung hat uns ja gelehrt, dass alles Schöne allzu schnell wieder verdunstet. Deshalb trinken die einen so gierig, als ob es kein Morgen gäbe, und die anderen versuchen, sich jede Gnade, die sie erleben, so einzuteilen, dass es bis zum Grab reicht. Aber allem gleich ist die Angst, zu kurz zu kommen. Und wenn dann jemand von der Fülle des Segens spricht, denken wir in unseren trockenen Zeiten höchstens: schön für dich. Dein geistliches Leben muss sich in einem Paralleluniversum abspielen, zu dem ich keine Eintrittskarten habe. Tja, toll ist es nicht, so ein Dornbuschleben. Manche von uns kämpfen hart um ihren geistlichen Stand, bohren ihre Wurzeln in die Tiefe, so gut es geht, um wenigstens ein bisschen Liebe und Anerkennung rauszusaugen, nur um ganz oft immer wieder auf Sand zu stoßen oder auf harten Boden. Viel Sand, wenig Wasser. Manche träumen vom Regen. Aber Regenzeiten in der Wüste sind selten. Dafür die Tage häufig, wo die Sonne unbarmherzig herabbrennt. Und als Dornbusch kriegt man ja nicht so schnell hitzefrei. Wer also meint, es sei leicht, einem Dornbusch zu predigen, der merkt schnell, auch das ist nichts für Anfänger. Und Psalm 1 vielleicht nicht ganz der geeignetste Einstieg. Deswegen möchte ich euch stattdessen einen anderen Text vorlesen. Der steht im 2. Buch Mose, Kapitel 3. Ihr kennt ihn alle, aber ich mache mal wieder so ein bisschen Cinemaskop und lese ihn euch vor. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian, und trieb die Schafe über die Steppe hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er: Ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Wenn man so lange allein in der Wüste ist, da fängt man automatisch an, mit sich selber zu sprechen. Das ist ganz normal hier. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott sprach: Tritt nicht herzu, Zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Das ist doch mal eine klasse Dornbusch-Geschichte, ein echter Klassiker, auch auf der Leinwand. Selbst wenn die Bibel nicht von einem Hollywood-Drehbuchautor geschrieben wurde, hat sie Hollywood doch oft verfilmt. Einschließlich dieser Berufungsszene, da kommt kein Mose-Film ohne aus. Und zwar mit berühmten Schauspielern, Charlton Heston, Christian Bale, manche kennen ihn eher als Batman, aber okay. Aber sie kennen keinen dieser berühmten Schauspieler in der Rolle des Dornbuschs. Zumindest habe ich im Abspann das noch nie gelesen. Dornbusch, gespielt von Marlon Brando. Nee, war noch nicht. Denn wer will schon der Dornbusch sein? Nicht nur in Bibelverfilmungen, auch in der Geschichte seines Lebens will lieber jeder der Held sein. Also Moses, oder? Möchte hier wirklich jemand mit Moses tauschen? Mal Hand hoch. Flüchtiger Verbrecher sein, Ziegenhirt im Ödland, dann von etlichen für bekloppt erachtet, weil er Gottes Stimme hört, BKH ist nah, vom eigenen Volk nur höchst widerstrebend anerkannt, Lieblingsfeind eines höchst trickreichen und trotzigen Pharao, 40 Jahre unterwegs durch die Wüste, dabei immer wieder in Konflikten, wenn andere was gegen Migranten hatten, meistens gerade mal noch so gerettet, so ganz knapp durch göttliche Intervention, und dann, nachdem er Jahrzehnte ein ständig nörgelndes Volk ertragen hat, kommt er nicht mal rein ins gelobte Land. Da kann er sich nur noch von außen anschauen. Echt jetzt? Du willst Mose sein? Okay. Anführer von ein paar tausend genervten und nervenden Männern, Frauen und Kindern. Willst du vielleicht nicht doch lieber nur genervte Mutter von zwei oder drei Kindern sein, die dich auf die nächste Palme treiben? Verglichen damit, die Israeliten nach Kanaan zu führen, ist die Kinder morgens in die Schule zu bringen, ein Kinderspiel. Sind wir bald da, ist dann noch die harmloseste aller Fragen, wenn man Moses spielt. Okay, also ich sehe schon, na gut, nicht Moses. Gibt da noch andere Rollen in der Geschichte? Wärst du lieber ein Schaf aus der Herde? Kann ja sein. Manche möchten am liebsten einfach mit der Herde mitlaufen, ab und zu ein bisschen Bäh machen, wenn ihnen was nicht gefällt, und ansonsten alle Probleme an den Hirten abwälzen. Wo gibt's frisches Wasser? Hirtenproblem. Wo finden wir grüne Auen? Hirtenproblem. Der Pastor wird schon richten oder die Gemeindeleitung. Wer die Bibel genauer liest, merkt schnell, Jesus sucht nicht nur Mitläufer. Er hat uns deswegen mit Schafen verglichen, weil er der gute Hirte ist, der sich kümmert. Nicht, weil er uns Denken und Verantwortung abspricht. Das heißt ja immer, das Gleiche vom guten Hirten, nicht vom guten Schaf. Na egal, vielleicht ist die Moses-Rolle doch zu stressig und die Schafrolle manchmal etwas zu passiv verinnerlicht. Aber eins will immer garantiert keiner in dieser Geschichte sein. Der Dornbusch. Seltsam eigentlich, er ist nämlich der, der am besten wegkommt dabei. Gott nimmt Wohnung in ihm, Gott spricht durch ihn. Gott lässt ihn einfach mal so stehen. Das Feuer brennt, doch verzehrt ihn nicht. Das ist jetzt doch mal eine Wendung. Der kratzige, knorrige Dornbusch, dem wir bestenfalls eine ändere Predigt halten würden, dem wir seine Verwurzelung im vergänglichen Sand, seine Kratzbürstigkeit vorhalten würden, genau der wird von Gott erwählt, Mose eine Predigt zu halten. Er kriegt eine Rolle zugewiesen, die sonst eher Propheten vorbehalten ist oder Engeln. Gut, war jetzt einer mit beteiligt, aber trotzdem. Gott hat Moses einiges zu sagen. Aber statt Wetterleuchten auf dem Horeb gibt es ein bisschen Flackern in einem Dornbusch. War das Budget für die Spezialeffekte schon ausgereizt? Ich glaube nicht. Aber durch die Erwählung eines Dornbuschs sagt er uns allen: Mir ist nichts und niemand zu gering, als dass ich nicht zu ihm und durch ihn sprechen könnte. Wisst ihr, wo ich mir immer die Frechheit nehme, hier zu predigen und woanders? Nicht, weil mein geistliches Leben so toll ist. Fragt's meine Frau. Nicht, weil meine Sünden besser sind als eure Sünden. Frage ich euch. Und nicht nur, weil ich mir einen Anflug von Unbedacht mal wieder in euren Predigtplan habe eintragen lassen. Sondern, weil da gelegentlich, so habe ich den Eindruck, vielleicht ist es Einbildung, weil da gelegentlich etwas flackert in den Zweigen meiner Gedanken, mir etwas auf der Seele brennt und auf der Zunge, das an die frische Luft muss, sodass ich den Eindruck gewinne, Gott redet doch noch mit mir, obwohl ich ihn mal wieder im Gegenzug ziemlich lang angeschwiegen habe oder vor ihm weggelaufen bin, mich vergraben habe in allem Möglichen. Und solange ihr nicht widersprecht, wage ich zu glauben, dass er etwas zu sagen hat, das nicht nur mich allein was angeht. Ein Heide fragte einmal Rabbi Josua ben Karecha, warum wählte Gott einen Dornbusch, um mit Moses aus ihm zu reden? Der Rabbi antwortete, hätte ein Johannesbrotbaum oder ein Maulbeerbaum gewählt, so würdest du die gleiche Frage gestellt haben. Doch es ist unmöglich, dich ohne Antwort fortgehen zu lassen. Daher sage ich dir, dass Gott den ärmlichen und kleinen Dornbusch gewählt hat, um dich zu belehren, dass es auf Erden keinen Platz gibt, an dem Gott nicht anwesend ist. Noch nicht einmal einen Dornbusch. Gott ist da. Gott ist anwesend in den Dornen deines Lebens. Was für eine Ansage. Was für eine Aussage. Du magst dein geistliches Leben als Wüste empfinden. Du magst deinen Glauben als verdorrt empfinden. Vielleicht hast du darin noch nie was brennen gespürt außer Durst. Aber Gott ist dir trotzdem nah. So nah wie da, als er sich Moses offenbarte. Nah als Gott derer, die er begleitet hat durch ihre Leben. Deswegen auch diese Aufzählung Abrahams, Isaaks und Jakobs, mit denen hat es auch funktioniert. Warum dann nicht mit dir? Er ist der, der war und ist und sein wird. Dieser Gott will auch in deiner Existenz sein und ist es bereits. Ihm bist du nicht so gering, dass er bei dir Wohnung nimmt. Jesus lud sich selber bei Zachäus ein, dem verrufenen Zöllner. Der war ihm nicht zu gering. Es mag sein, dass andere dich schräg finden, seltsam oder stachelig. Ich kenne euch nicht so gut. Weiß auch nicht, wie ihr außerhalb vom Sonntagsgottesdienst drauf seid. Aber selbst wenn es so ist, Gott hält das nicht ab. Du musst nicht erst ein Obstbaum im Garten Eden werden, damit Gott dich gnädig anschaut. Wie der begnadete Sünder Brennan Manning zu sagen pflegte, Gott liebt dich bedingungslos. So wie du bist, nicht so wie du sein solltest. Denn niemand ist so, wie er sein sollte. Diese Botschaft hat er 50 Jahre lang gepredigt, bis zu seinem Tod, und hat damit andere gestärkt, obwohl er sich manchmal schwer tat, sie für sich selbst zu glauben, weil er eben in seiner Berufung zum Mönch versagt hatte, weil er dann später seine Ehe in den Sand setzte, weil er immer und immer wieder Rückfälle in Alkoholismus erlitt. Trotzdem gebrauchte ihn Gott. Er war einer, der wusste, dass Gott auch im Dornbusch Wohnung nimmt. Die Flamme Gottes war in ihm und sie hat ihn nicht vernichtet, sondern geheiligt. Immer und immer wieder neu. Gott gebraucht die Unvollkommenen. Vielleicht auch nur aus dem Grund, weil es keine anderen gibt. Dieselbe Zunge, die dich heute segnet, hat vielleicht gestern beim Autofahren über den Vordermann geflucht. Dasselbe Gesicht, das dir freundlich in dein schaut, hat vielleicht Gründe, sich selbst nicht im Spiegel sehen zu wollen. Würde Gott nur mit sündlosen Leuten arbeiten, er hätte echt wenig Bodenpersonal. Gott spricht auch durch Dornbüsche. Auch wenn die Wahrheit aus dem Mund eines stacheligen Kritikers kommt, ist es immer noch Wahrheit. Aber Vorsicht! Wenn du ein Dornbusch bist, gewöhn dich nicht so sehr daran, mit allem, was du sagst, Gottes Stimme zu sein. Es ist nicht allen Dornbüschen beschieden, dass Gott sie lebenslang zu Predigern macht. Dem Dornbusch, durch den Gott zu Mose sprach, passierte diese Gnade vermutlich nur einmal in seiner irdischen Existenz. Es steht nicht geschrieben, dass er danach seine Wurzeln einzog, sich vom Wind hin und her treiben ließ und Wanderprediger für andere Dornbüsche wurde. So ist in meiner Bibelübersetzung nichts dran. Also, wer eine neue Luther hat, kann er mal gucken, aber bei mir stand es nicht drin. Manchmal passiert es vielleicht nur einmal in unserem Leben, dass Gottes Geist sich darin so stark manifestiert, dass auch andere die Flamme lodern sehen. Aber dieses eine Mal kann enorme Auswirkungen haben. Durch die Begegnung mit dem brennenden Dornbusch ließ Mose sich neu berufen und wurde mit Gottes Hilfe zum Führer und Befreier seines Volks. Dabei führte er aber nicht den brennenden Dornbusch mit Rollwägelchen und Pflanzenkübel mit sich herum, sondern er musste selber sprechen. Der Dornbusch hatte seine Schuldigkeit getan. Vielleicht gibt dir Gott nur einmal in deinem Leben eine ganz besondere Gnade. Umso wichtiger, dass du sie nicht vergeudest. Vielleicht bist du in deinen eigenen Augen und in den anderen nicht die Idealbesetzung für den Job. So what, würden die Neue Deutschen sagen. Und? Heißt das, dass Gott dich nicht gebrauchen kann? Lass das mal seine Sorge sein. Du aber halte fest am Glauben wie einst St. Martin Luther. Der sagte, niemand lasse den Glauben daran fahren, dass Gott durch ihn ein großes Werk tun möchte. Und Paulus ergänzt, seht doch, liebe Brüder, in dem Fall können sich die Frauen selbst überlegen, ob sie das auch auf sich gelten lassen wollen. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Heißt es jetzt, du darfst jetzt stolz drauf sein, ein Dornbusch zu sein? Dass all deine Sticheleien jetzt geheiligt und gerechtfertigt sind, nur weil Gott dich gebraucht? Ich würde damit vorsichtig sein. Niemand denke von sich höher als angemessen. Rühme dich der Gnade Gottes, wenn du rühmen willst. Sei dankbar. Und streck deine Wurzeln aus in Gottes Tiefe, da wo echtes Wasser zu finden ist. Du kannst dich nicht ändern. Du kannst in deine Wüste keinen Flusslauf zwingen, der dir das Wasser gibt, das du so dringend brauchst. Aber Gott ist nah und Gott kann ändern. Gott kann dein Herz ändern. Oder deine Pläne, deine Ansichten, dein Leben. Und er kann dich auch in der Wüste versorgen, kann dir das geben, was du am notwendigsten brauchst. Dein Glaube mag trocken sein wie Zunder, deine Gebete dir scheinen, als ob sie versanden, und doch, er ist da. Heißt das, Gott lebt nur in Oasen, wenn wir ihn gerade nicht merken, wenn wir gerade Wüste empfinden? Die Berufungsgeschichte von Moses erzählt uns was anderes. Moses ist vermutlich mit seinen Schafen hunderte Male an diesem Busch vorbeigelaufen. War halt ein Busch. Da steht man nicht täglich staunend davon und sagt, oh, ein Busch, oh, kann ja mal was Besonderes damit passieren. Der war für ihn so gewöhnlich wie für dich der Kaktus in deinem Büro oder irgendeine andere Pflanze, die da vor sich hindort. Und doch war Gott immer da, bevor und nachdem er sich dort offenbart hat. Er ist der, der war und ist und sein wird. So offenbart er sich. Gott ist auch dort in deinem Leben, wo du ihn nicht erwartest, wo du ihn noch nicht mal hingebeten oder hingebetet hast, wo du ihn nicht siehst, ja vielleicht gar nicht unbedingt sehen willst. Gott kann nerven, sogar mehr als deine Mutter, aber er liebt dich auch nicht weniger als sie. Und das macht es nicht nur erträglich, sondern das macht es wunderbar. Gott liebt dich. Du erbärmlicher Dornbusch, du Wüstenunkraut. Gott beruft dich. Deine Existenz hat einen Sinn. auch für andere. Und Gott will in dich die Hoffnung pflanzen, dass er aus dir mehr machen kann, als du jetzt bist. Dass er dein Leben ist und nicht nur dein Überleben. Dass es auch auf dich regnen lässt, nicht nur auf die Gerechten. Dass die Verheißung des Wassers im Psalm 1 keine Utopie ist. Kein Reservat für die Spitzenchristen, die Wips im geistlichen Leben, sondern dass sie dir gilt. Leben mit Gott ist mehr als das, was du jetzt erlebst und wahrnimmst. Leb dein Leben, und wenn du Gott darin erlebt hast, dann predige es. Notfalls auch mit Worten. Die anderen Dornbüsche interessiert es ja vielleicht. Wenn nicht, gibt es ja dann noch den Kaktus im Büro oder den einen oder anderen ebenso stacheligen Kollegen. Amen.